Doppelschlag gegen Krypto. US-Daten und Iran-Angriff schicken Bitcoin und besonders die Altcoins auf Talfahrt. Wir blicken deshalb in der heutigen Ausgabe auf politische Krisen und ihre Auswirkungen auf Bitcoin. Aber es gibt auch positive Nachrichten. Die sogenannten Hongkong-ETFs könnten sich bullisch auswirken. Doch was bedeuten sie wirklich? Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Lieblingspodcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier analysieren wir jeden Montag für euch den Kryptomarkt sowie die konventionellen Aktienmärkte und deren Auswirkungen auf Bitcoin und Co. Dabei werfen wir sowohl einen Blick auf die relevantesten Charts und Indikatoren als auch die wichtigsten News, Marktupdates und fundamentalen Entwicklungen. Heute ist Montag, der 15. April 2024. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der vor lauter Dip-Käufen am Wochenende fast in Stress geraten ist. BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Chartflüsterer, wie ist die Lage im dicken B?
Boah, ja, ey, das war tatsächlich nicht so ohne. Jeder, der am Wochenende nicht draußen war, sondern teils zumindest mal am Bildschirm geklebt hat, hat das sehr wohl mitbekommen. Ich hörte, du warst ja selber nicht zugegen Samstagabend, als es dann ganz wild wurde. Nichtsdestotrotz, zumindest hat der Markt sich jetzt erstmal zumindest mal temporär beruhigt und sagen wir mal, die politische Lage hat sich etwas auch im Nahen Osten hoffentlich nachhaltig beruhigt, sodass wir jetzt nicht noch so eine externen Einflüsse in einen ohnehin eher volatilen Markt zusätzlich noch irgendwie bekommen.
Dein Wort in Gottes Ohr und damit rein in die Themen dieses Podcasts. So, auf geht es. Vorher noch der Hinweis, im Bullenmarkt in euch selbst zu investieren. Dafür haben wir eine Masterclass an den Start gebracht, die heißt Bitcoin verstehen. Sicher investieren in 7 Schritten. Moderiert wird die von mir und ihr findet sie unter www.btc-echo.de/academy/schulungen. Und damit ihr euch das nicht habt aufschreiben müssen, packen wir euch den Link dazu natürlich in die Shownotes. Und jetzt ein mega herzliches Danke an alle die, die uns auf Spotify bewertet haben. Wir hatten ja vor einer Woche dazu aufgerufen und gebeten, uns ein paar Bewertungen zu schicken. Damit haben wir jetzt nämlich die im letzten Podcast erwähnte Zahl von 600 übersprungen. Und das ist einfach geil. Und wenn ihr denkt, hey, Stefan und Peter, die machen jeden Montag einen guten Podcast und liefern mir kostenlos einen Mehrwert, dann könnt ihr uns etwas zurückgeben und zwar ganz einfach, indem ihr uns solche Spotify-Bewertungen gönnt. Das nächste Ziel sind jetzt natürlich die 700 Bewertungen. Und jetzt steigen wir mit dem Wochenrückblick ein. Da gab es am Mittwoch und Donnerstag aus den USA Zahlen, die dem Markt offensichtlich nicht geschmeckt haben. Und dann am Samstagabend hat es nochmal so richtig gescheppert. Ja, ich persönlich, du hast es gerade gesagt, da war ich auf einer Veranstaltung, trug ein sehr offensichtliches Bitcoin-T-Shirt und wurde dann angesprochen. Ja, was geht denn da gerade bei Bitcoin? Ja, und ich habe einfach mal Bitcoin und Kryptos einfach mal, hat mich einen Abend mal nicht interessiert und ich musste dann selber eben kurz in die entsprechenden Apps gucken und ich sehe da überall nur Rot und Bitcoin irgendwo bei 62.000. Ja, und das war dann doch schon spannend. Und der Grund, der ist ja mittlerweile klar, wie immer waren mehr Verkäufer als Käufer im Markt. Okay, gut, es geht konkreter. In diesem Fall wurde das durch den Angriff des Iran auf Israel ausgelöst und der Kryptomarkt, der ja auch am Wochenende aufhat, der hat das negativ aufgenommen. Die konventionellen Märkte wie Nikkei und DAX, die haben bei ihrer Eröffnung heute Morgen erstmal eine ganz gewöhnliche Bewegung nach oben gemacht. Stefan, wie ist denn dein Blick auf die letzten Tage, auf die letzte Woche?
Ja, also bis, muss man eigentlich sagen, eigentlich Freitag war soweit alles in Ordnung. Freitag früh standen wir noch bei 71.400, haben uns versucht, an mehrere Tage hintereinander eigentlich an der besagten Marke von 71.400 in irgendeiner Weise mal abzuarbeiten, beziehungsweise nachhaltig endlich mal drüber zu kommen. Das klappte dann nicht und dann so ein bisschen, fast schon unbemerkt, von, denke ich mal, den meisten klappte der Kurs dann auf einmal gen Freitagnachmittag langsam weg. Wir hatten dann im Endeffekt auch einen schwachen Wochenschluss am klassischen Markt, bedingt vor allen Dingen durch Gewinnmitnahmen, wie gesagt, am letzten Handelstag. Und dann kam es auch bei Bitcoin dann in der Folge im Grunde bis Samstagabend 22.30 Uhr, 23 Uhr in der Spitze zu einem Abverkauf auf 60.822. Also hast du fast das Low gesehen, als du aufs Handy gucktest. Und ja, die Gründe sind tatsächlich vielseitig. Wir hatten unter der Woche hawkische Aussagen verschiedener Fed-Mitglieder, wonach weniger oder sogar gar keine Zinssenkungen in 2074 zumindest mal vorstellbar, 24 vorstellbar wären. Und zeitgleich am Mittwoch und Donnerstag auch teils darauf bezogen, höher als erwartete CPI und PPI-Daten, also Erzeugerpreise und Verbraucherpreise aus den USA. In dessen Folge dann der US-Dollar schon am Donnerstag gen Norden langsam stieg, aber das der Markt erstmal nicht so wirklich mit einbezogen hat. Also weder die Aktienmärkte noch Krypto haben sich von dem starken US-Dollar am Donnerstag zumindest mal beeinflussen lassen. Und ja, und dann am Freitag drehte sich im Endeffekt das Blatt. Zeitgleich drehten US-Indizes und sogar, und das war eigentlich das Interessante, die Edelmetalle Gold und Silber, die nämlich auch quasi in der ersten Tageshälfte am Freitag noch Gold auf ein neues Allzeithoch geschossen war, Silber auf den höchsten Wert seit 2021, drehten dann in der zweiten Tageshälfte, also quasi bei uns in Europa Nachmittag, dann am Freitag deutlicher gen Süden um, machten ein sogenanntes Intraday Reversal. Einer der Gründe neben den genannten Inflationsdaten waren so dann, und wie gesagt, ein Markt sucht sich immer Gründe und zieht es im Nachhinein heran und sagt, das war dann der Grund oder so wird dann oftmals dann auch bei Bloomberg zumindest argumentiert. Durchschnittlichen Zahlen der Großbanken JP Morgan und Wells Fargo in den USA, die zwar, sagen wir mal, gute Gewinne hatten, aber in diesem Fall mal unter den Erwartungen lagen. Und insbesondere JP Morgan hatte in der ersten Reaktion, das ist ja quasi die größte, wenn man mal die chinesischen Banken rausnimmt, die größte Investmentbank der Welt. Zwischenzeitlich, glaube ich, in der ersten Reaktion -7%, da ging es dann gen Süden. Und das zog im Endeffekt den ganzen Markt dann sukzessive nach unten. Bitcoin und Altcoins ebenfalls. Das verschärfte sich dann tatsächlich noch in Form eines Säbelrassens im Nahen Osten. Und konnte man Freitag schon ahnen, oh, das könnte vielleicht ein ungemütliches Wochenende werden. Dass es im Endeffekt so schlimm wird oder beziehungsweise so heftig gen Süden geht, war mir zu dem Zeitpunkt auch nicht so wirklich bewusst. Am Samstag, wie gesagt, du sagst es schon, dann kam es zu einem tatsächlich kurzzeitigen Angriff des Iran auf Israel. Nicht der Start eines Kriegs so wirklich, sondern eher eine Antwort bzw. Vergeltungsschlag auf den Bombenangriff auf ihre Botschaft in Syrien, ich glaube vor 2 Wochen ungefähr war das, durchgeführt durch die Israelis. Und das sorgte tatsächlich dann am Samstagabend für einen temporären Sell-Off und Panik am Markt. Also es ging Freitag runter, dann erholten wir uns Freitag tatsächlich schon wieder flott, kam fast wieder in die Bereiche von Freitagmittag, also nicht ganz, aber im Grunde genommen, wir erholten uns gut. Und Samstag gab es dann im Grunde genommen ab frühen Abend die nächste Schelle für den Markt und das sorgte dann tatsächlich dafür, dass manche Altcoins 20, teilweise 30% einbrachen, innerhalb von 2 Handelsstunden teilweise. Positive Weise, und das ist zumindest, ne, wo es nach unten geht, geht es dann irgendwann auch wieder. Oftmals gibt es einen Boden und es gibt eine Gegenbewegung. Positiverweise fand der Markt am späten Samstagabend dann zumindest mal einen Boden und konnte sich, muss man auch sagen, signifikant von den Wochentiefs lösen. Also im Grunde, sie haben nicht dort nur einen Boden gefunden, sondern sind dann auch echt so ein bisschen vernünftig gen Norden abgeprallt. Da, das sind immer die mutigen Anleger, zuerst, sagen wir mal, die Gelegenheit dann nämlich zum Kauf nutzen. Der Kurs von Bitcoin konnte sich dann vor Wochenschluss gestern Abend in der Folge bemerkenswert von seinen Tiefs lösen und beendete die Woche nur verhältnismäßig rund 5% tiefer bei $65,777. Der temporären bärischen Korrektur zum Trotz handelt die Kryptoleitwährung unverändert, das erstmal festzuhalten, in der Handelsrange der letzten 4 Handelswochen. Wir haben jetzt quasi die obere Leitplanke bei 72, 73, wie auch immer, ungefähr da oben, knapp über 70. Untere Leitplanke ist roundabout 60, 61.000 US-Dollar. In der bewegen wir uns erstmal in dieser Range. Und dann schaut man auch halt auf die Altcoins. Sie wissen wir, dass trotz der Gegenbewegung, die dann kam am oder späten Samstagabend einsetzte, Altcoins wie Solana, Avalanche, also wirklich große Altcoins, trotz der Kurserholung auch zu Wochenbeginn deutlich unter ihren Vorwochenkursen handeln, insbesondere letzten Donnerstag, da war auch dort noch alles in Ordnung. Und ja, jetzt muss man im Grunde genommen einfach erstmal sehen, wie es die nächsten Tage weitergeht. Oftmals ist es nicht selten so, dass man nicht unmittelbar wieder gen Norden sprintet und Richtung Neu-Eutam-Heiß läuft, sondern dass der Markt jetzt erstmal gucken muss, was ist los. Da muss ich erstmal quasi das erstmal alles verarbeiten irgendwie und erstmal gucken, wie das alles einordnet.
Ja, du sprichst Solana an. Das gab es am Samstag für 43% unter Allzeithoch bei sage und schreibe 118,88 US-Dollar. Und Avax gab es für schlanke 29,41. Aber von diesen Tiefständen, du hast es schon angesprochen, haben sich auch die meisten Projekte schon wieder erholt und stehen deutlich höher. Das soll unsere Überleitung zu den Top-Performern der letzten 7 Tage sein. Stefan, wer ist hier vorne mit dabei?
Ja, also dass wir überhaupt welche haben, die tatsächlich eben auf 7-Tage-Basis auch gar nicht mal unerheblich im Plus stehen, ist schon dann interessant. Ein paar sind halt immer resilient. Die ja, sehr kurze Liste der Wochengewinner ist in Anbetracht des Sell-Offs, wie gesagt, überschaubar. Und es gibt im 7-Tage-Vergleich eigentlich lediglich 3 Coins, die wirklich bemerkenswert im Plus stehen. Auf Platz 1 die chinesische Layer 1 Neo. Also ein älterer Coin für Leute, die länger schon im Markt sind, kennen Neo noch aus dem letzten Bullrun und sogar davor. Also die Neo hieß damals Antshares, das ist sozusagen für die ganz Oldschooler unter uns. 2018 hießen die mal Antshares, da hießen die noch gar nicht Neo. Und die wurden im Endeffekt tatsächlich von den News, habt ihr vielleicht in der Vorwoche mitbekommen, rund um die ETF-Zulassung oder eine bevorstehende ETF-Zulassung in Hongkong haben die profitiert. Das heißt, da wird dann ganz gesagt, obwohl das in Hongkong ist, gehört ja irgendwie ein Stück weit dann mittlerweile mit zu China. Und da sind dann scheinbar chinesische Anleger frohen Mutes und sagen, irgendwie, dann kaufe ich halt auch mal chinesische Blockchains. Ja, und die kann im Wochenvergleich vorhin waren es 28% im Wert zulegen. Auf Platz 2 folgt Toncoin, wissen wir ja in letzter Zeit sehr erfreulich gewesen, der sich tatsächlich nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs am letzten Donnerstag von dem Sell-Off auch schneller holen konnte und lediglich aktuell rund 8% unter seinem Allzeithoch, was Donnerstag notiert wurde, handelt. Insofern sehr überschaubar dann die Kursabgaben. Und der dritte im Bunde ist Ondo. Ondo hat man, glaube ich, hier auch schon mal drüber. Eine Real World Asset, die größte Real World Asset Projekt aktuell. Und der RWA Coin legt im Wochenvergleich 15% zu. Hier profitiert der Kurs womöglich, dass ich von einem, wenn auch überschaubaren Invest, wohl ungefähr 250.000 US-Dollar Gegenwert des Tokenisierungsfonds BlackRock. Wir hatten vor einer Weile darüber berichtet, BlackRock hat wohl so 100 Millionen geparkt, kann man auch tatsächlich einsehen, ist ein trackbares Wallet, wo man sieht, da haben die 100 Millionen in USDC drauf geparkt und damit wollen sie perspektivisch die ganze Tokenisierungsgeschichte scheinbar auch auf Blockchain-Basis dann mit vorantreiben.
Ja, insgesamt gibt es aktuell nur 7 Coins, die auf Wochenbasis im Plus sind und dementsprechend lang ist die Liste der Verlierer unter den Top 100. Gucken wir einmal, wer hier am stärksten unter die Räder gekommen ist. Ganz vorne steht Ordi mit minus 37,3%. Dieses Projekt hat bei 38, 39 US-Dollar ungefähr einen Boden gefunden. Damit wurde der dortige Unterstützungsbereich zwar leicht überschossen, das kann allerdings bei Kryptos am Wochenende mit wenig Liquidität und gerade so einer impulsiven Bewegung, wie wir jetzt gesehen haben, kann das immer mal passieren. Seitdem ist Ordi auch schon wieder hoch auf 49 US-Dollar und konsolidiert damit in einer Range, die bullish bei ungefähr 49,77 verlassen werden muss. Bullish sind hierbei die höheren Tiefs im 1-Stunden-Chart, also die Konsolidierung ist durchaus bullish im Moment zu sehen. Ja, und auf der Unterseite sollten die 43 US-Dollar nicht verlassen werden, um nicht weiter zu fallen. Ebenfalls hart verprügelt wurde Uni von Uniswap. Und hier gibt es neben der Krise in Nahost noch einen weiteren fundamentalen Grund. Und zwar hat die SEC, wir haben darüber berichtet, eine sogenannte Wells Notice an Uniswap geschickt. Damit wird eine Klage erstmal angedroht. Und welche Vorwürfe genau im Raum stehen, das ist unklar. Angeblich ermittelt die SEC schon seit 2021 gegen Uniswap. Und die jüngste Wells Notice hat dann jetzt offensichtlich nicht nur viele Uni-Anleger abgeschreckt, sondern auch generell den DeFi-Space überproportional nach unten gezogen. Aave zum Beispiel, die weisen auf Wochenbasis mit minus 29% ebenfalls ein deutliches Minus aus. Ja, wann wird es für Uni von Uniswap laut Chart wieder bullish? Hier muss meiner Meinung nach der aktuelle Widerstandsbereich von ca. 8 Dollar nachhaltig überwunden werden, damit es da weiter nach oben gehen kann. Stefan, wie sieht es bei dem anderen DeFi-Projekt, das wir gerade hatten, Aave, wie sieht es da aus?
Also Aave ist tatsächlich ebenfalls deutlich runtergekracht bis an das Ausbruchsniveau. Also da kann man sich mal vorstellen, wie stark es da runterging. Aus dem November, aus dem Oktober 2023, also was sind das, 6 Monate, bei rund 70 US-Dollar. Hier fand der Kurs dann im Endeffekt halt am Samstagabend. Ja, seit Jahreshoch vom 13. März handelte Aave dann zwischenzeitlich zumindest 55% tiefer und damit auch zurück unter der EMA 200 im Tageschart. Per Definition sagt man damit, Aave bewegt sich wieder am bärischen Terrain tatsächlich. Mag man Max kaum glauben. Und das ist tatsächlich auch, muss ich kurz sagen, bei einigen oder mehreren Coins mittlerweile so. Wenn man so durchguckt, da sieht man, sowas wie Solana oder Ethereum sind, obwohl sie so deutlich zurückgekommen sind, handeln sie oberhalb ihrer 200er Tageslinie. Und dann gibt es Coins, die ein Stück weit nicht so performt hatten. Und die sind durch diesen Rücksetzer jetzt am Freitag, Samstag tatsächlich dann per Definition oder per Textbook-Definition in den Bärenmarkt zurückgerutscht. Zum einen haben sie mehr als 20% vom Hoch abgegeben, zum anderen sind sie vor allen Dingen unter die 200er zurückgefallen. Aktuell Aave mit 89 US-Dollar zwar zumindest mal deutlich von seinem Samstagstief abgesetzt. Wie gesagt, wir standen bei 70 in der Spitze, jetzt stehen wir wieder bei 89. Solange wir aber, muss man sagen, unter der 100 US-Dollar Pi mal Daumen handeln, kann das auch erstmal nur eine technische Gegenreaktion sein nach einem deutlich überverkauften Zustand. Insofern, da ist vielleicht noch nicht wieder gänzlich Sonnenschein angesagt, leider.
Ja, und damit kommen wir nach all diesen Zahlen zu unserem Disclaimer. Bleibt bullisch dran, denn anschließend kommen unsere Hauptthemen.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Und damit zu unseren Hauptthemen, den Auswirkungen politischer Krisen auf Bitcoin auf der negativen Seite und dem Hoffnungsschimmer Hongkong-ETFs auf der positiven Seite. Wir starten mit den Krisen und quantifizieren einmal den Crash jetzt vom Wochenende mit besonderem Blick auf die Altcoins. Stefan, du hast es eingangs schon gesagt, das ging Freitag 14 Uhr los und im Tief dann Samstag 22 Uhr. Und um jetzt mal zu gucken, wie heftig es da die Altcoins erwischt hat, da greifen wir natürlich auf unseren bereits bekannten Chart Total 3 zurück. Ja, bei TradingView gebt ihr ein Total 3. Total 3 sind die Krypto-Coins-Projekte ohne Bitcoin, ohne Ethereum. Und Total 3 hat es minus 23% nach unten gezogen in der Spitze, also von Freitag 14 Uhr bis Samstag 22 Uhr minus 23%. Aktuell sind es nur noch minus 9%. Das ist im Moment die Gegenbewegung und Erholungsreaktion. Ja, was kann man da noch zusätzlich an Gründen anführen, warum es ausgerechnet da jetzt so schnell am Wochenende bei den Altcoins runterging? Und natürlich haben wir am Wochenende eine dünne Liquidität, denn der Markt ist zwar oft noch von Kleinanlegern dominiert, aber auch der ein oder andere Mensch mit etwas mehr Patte, der macht sich dann am Wochenende, nehmen die sich mal eher frei, alle Instis sowieso. Und wenn dann ein Markt einen starken externen Impuls bekommt und die Orderbücher nicht so stark gefüllt sind, dann werden die Bewegungen etwas heftiger und die Volatilität geht am Wochenende nach oben. Und Stefan, du hast da noch eine Token-Inflation, glaube ich, ausgemacht, ne?
Ja, wir haben so generell, dass wir, also zum einen muss man sagen, viele Leute sind einfach mittlerweile stark investiert. Das schließen wir uns selbst nicht aus. Ich meine, ich bin sozusagen immer der einfach so aus dem Kopf, ich brauche immer was für die Hinterhand. Ich bin einfach nie hundertprozentig investiert, weil ich nicht weiß, weil ich es nicht einschätzen kann. Dementsprechend brauche ich einen bestimmten Teil an Cash, dass ich im Notfall nachlegen kann. Aber generell viele sind einfach teils berechtigt, weil sie vielleicht früh eingestiegen sind, teils relativ spät sind dann rein, weil es dann im Grunde genommen ist, kann ja nur noch gen Norden gehen und All-Time High und alles steigt und höher, weiter, schneller. Das macht sozusagen den Markt anfälliger dafür, dass wenn es mal einen Rücksetzer gibt, lass es jetzt durch ein extrinsisches Event wie womöglich diese Auseinandersetzung im Nahen Osten, es könnte auch irgendein anderer Grund sein, der dann im Endeffekt herangezogen wird. Und das führt dann dazu, dass es vermehrt zu Verkäufen kommt. Und dann im Grunde genommen auch erste Leute, die dann vielleicht sagen, okay, dann nehme ich doch lieber Gewinne mit, dann macht das der Nächste und dann gibt es so eine Art Rolle rückwärts, dass wir dann halt im Orderbuch gerade, und da sieht man auch, weshalb Bitcoin relativ und auch Ethereum, muss man insgesamt auch sagen, auch wenn Ethereum stärker zurückgekommen ist, beide im Grunde genommen, weil es die liquidesten Coins sind, die sich verhältnismäßig gut gehalten haben. Wie gesagt, Bitcoin hat nur einfach seine Range wieder voll ausgespielt, aber bei vielen anderen ging es halt dolle runter, weil im Grunde genommen im Orderbuch oder auf der Unterseite dann halt keine Liquidität mehr von sozusagen neuen Investoren wirklich da ist, weil jeder schon investiert ist. Dementsprechend niemand wartet und sagt, oh, jetzt will ich hier aber rein. Das heißt, Orderbücher relativ dünn und dann fällt halt ein Kurs auch mal, so wie es schnell nach oben gehen kann, wenn das Orderbuch sozusagen auf der Oberseite dünn ist und niemand verkauft. Kann es halt genauso bedeuten, wenn niemand kauft auf der Unterseite, dass es dementsprechend dann auch mal schneller oder heftiger konsolidiert oder korrigiert. Und das haben wir dann im Endeffekt gesehen. Das ist sozusagen der eine Grund. Der andere Grund ist halt auch das Geld, was mitunter von Retailern oder auch Family Office oder verschiedenen Playern am Markt investiert werden kann, ist halt nur einmal da. Und wir haben halt eine momentan, und das ist so ein klassischer Bullenmarkt, daran sieht man auch immer, dass etwas gerade läuft. Das ist im klassischen Markt nicht anders. Da werden es ganz viele Specs oder ganz viele Firmen machen IPOs auf einmal zu der Zeit, weil sie hoffen, dass sie dann im Grunde genommen viele Interessenten finden. Ähnlich ist es am Kryptomarkt. Es kommen sehr viele Token momentan raus, das heißt, sehr viele Krypto-Projekte gehen an den Start. Und damit meine ich jetzt nicht die 1000 Meme-Coins, die in irgendeiner Weise auf Dexes gelauncht werden, sondern auch einfach ja, klassische Projekte, die Layer Ones, RWA-Projekte, also quer durch die Bank im Grunde genommen viele Projekte, die mitunter auch schon länger in der Planung waren, die werden im Grunde genommen momentan in diesen bullischen Markt reingelauncht, weil man sich davon natürlich verspricht, dass dann Projekte dann quasi mit hochgekauft werden. Und hat man halt immer mehr Coins, bei zeitgleich auch noch Token-Unlocks, also im Grunde genommen neue Projekte neigen ja dazu, regelmäßig inflationiert zu werden. Das heißt, regelmäßig werden dort wieder durch diese Vesting-Zeiträume, nennt man die, dann immer wieder mehr Coins frei. Und wenn man dann halt keine Käufer hat und der Markt dann mal unruhig wird durch so eine extrinsischen Geschehen, die dann plötzlich vielleicht dann sagen wir mal hochpoppen und dann haben wir noch zum Beispiel auch noch einen starken US-Dollar, der auf einmal dann gegen Wind gibt, dann kommt dann relativ viel zeitgleich aufeinander.
Ja, und das hat dann so eine Kettenreaktion ausgelöst. Gut.
Genau.
Und natürlich ja maßgeblich der Angriff des Iran auf Israel. Und deshalb gucken wir einmal auf die sogenannten politischen Börsen, weil das ja ein politisches externes Ereignis ist und so ein Hochrisiko-Asset wie Bitcoin, das reagiert darauf natürlich sehr sensibel. Ja, politische Börsen an den traditionellen Märkten erst einmal. Da haben wir mal so eine Liste ausgegraben, die fängt 1941 mit Pearl Harbor an, dann die Suezkanalkrise 56, Kuba, Atomraketenkrise 62, arabische Ölembargo 73 und so weiter. Wir haben die UdSSR, die in Afghanistan einmarschiert ist, Golfkrieg, Gorbatschow-Coup, ja, World Trade Center wurde angegriffen, zweimal, einmal mit einer Bombe und dann einmal am 9. September. Der Irakkrieg 2003. Und wenn man diese ganze Liste einmal so durchgeht, da wird immer gezeigt, ja, wo steht dann der S&P 500, wo steht der ein Monat später, drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate. Wenn ich das mal irgendwie so zusammenfasse, dann ist das eigentlich das Einzige, was da irgendwie negativen Einfluss hat, da ging es immer um Öl. Ja? Die Suezkanalkrise 56, da stand der S&P 500 zwölf Monate später 11,5% tiefer. Dann beim arabischen Ölembargo 1973 stand der S&P zwölf Monate später 36,2% tiefer. Und ansonsten ist da nur noch 9-11, der 11. September 2001, wo es zwölf Monate später minus 18,4% heißt. Aber der Rest ist eigentlich, diese ganzen Krisen, das ist alles egal. Bitcoin sage ich schon, S&P 500 hat immer wieder neue Höchststände erklommen und deutlich auch zweistellig im Plus zwölf Monate dann geendet. Also mein Fazit ist, solange es nicht um Öl geht, was ja wirklich so der Motor der Weltwirtschaft ist, dann ist das alles wurscht. Und damit gucken wir einmal auf das noch vergleichsweise, ja, Bitcoin gab es 1941 noch nicht, wir können nicht den Zweiten Weltkrieg bei Bitcoin untersuchen, deshalb müssen wir uns auf einen deutlich eingeschränkteren Zeitraum berufen und wir gucken erstmal Bitcoin 24.02.2022, das dürfte allen noch im Gedächtnis sein, der Ukraine-Krieg, Russland marschiert in die Ukraine ein, ja, was macht Bitcoin? plus 21% in dieser Woche. Ja, also entweder egal oder bullish. Dann die nächste Nummer, auch sehr unschön, 7. Oktober 2023. Israel wird von der Hamas angegriffen, sollten sich auch noch die meisten daran erinnern können. Ja, minus 5% und nach 9 Tagen war das wieder ausgebügelt. Bitcoin stand dann wieder höher. Dann haben wir im März 2011, da gehen wir jetzt mal etwas mehr Richtung Geburtsdatum von Bitcoin, März 2011, Bürgerkrieg in Syrien. Damals befand sich Bitcoin im März 2011, Bitcoin befand sich schon in der Korrektur und ich habe jetzt einfach mal den 1. März genommen, gab dann aber nochmal 39% nach, 1. März, nochmal minus 39% runter. Ja, am 13. April war aber alles wieder rausgeholt. Wenn man sich den Chart anguckt, dann kann man jetzt nicht sagen, hey, der Bürgerkrieg in Syrien hat da Bitcoin nach unten gezogen. Das war vielmehr einfach die
damals
Korrektur.
Damals war es halt auch noch so ein Nischending. Da ist halt wirklich die Frage, da wurde es am klassischen Markt noch nicht gehandelt. Insofern kann das auch sozusagen selbst einfach eine hohe Volatilität bei Bitcoin selber gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Das ist halt auch immer schwer zu sagen, ob da jetzt dann wirklich eine unmittelbare Korrelation war oder das mehr oder weniger Zufall war.
Absolut, absolut, ja.
Also und wir sehen dann halt später, und das ist halt die Frage sozusagen, die neueren Daten, die Peter gerade alle erwähnt hat, die sind definitiv in irgendeiner Weise, ich will nicht sagen damit verbunden, aber die hängen zumindest mal mehr stärker damit zusammen, weil wenn TradFi, also wenn der S&P, wenn sich Gold, wenn sich der US-Dollar, wenn das irgendeine Reaktion zeigt und wir ja 2021, 2022, 2023 natürlich Krypto schon am Markt bekannt war und dementsprechend auch ein Stück weit eine Korrelation zum S&P, zum Nasdaq und zum US-Dollar invertiert, logischerweise aufgewiesen hat, sehen wir da im Grunde oder können wir daraus vielleicht mehr ableiten. So, wir haben halt zum Beispiel, wenn man jetzt guckt, haben wir noch in der Liste vom 3. Juli 2013 hatten wir einen Militärputsch in Ägypten. Viele von euch haben das vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm. Da war Bitcoin ohnehin im Abwärtstrend und dennoch 3. Juli war der Einmarsch dort, 11. Juli stand Bitcoin höher. Ist jetzt die Frage, gut, haben sich Ägypter für Bitcoin interessiert und wie schnell oder wie stark das war der Einfluss? Das sind dann oftmals eher lokale Bewegungen. Wahrscheinlich wird der Börsenindex in Ägypten und den Nachbarländern von Ägypten alles eher runtergezogen haben. Ich habe jetzt im S&P nicht schnell nachgeguckt. Ich würde mal tippen, der hat vielleicht einen Tag sich da bewegt oder zwei und spätestens danach ist der zurück und macht das, was er immer macht, was die Amis am besten können. Sie konzentrieren sich auf sich selber, gucken auf ihre eigenen Quartalszahlen und ihre Wirtschaftsdaten und dann ist das relativ schnell abgefrühstückt.
Ja.
Und so wird es im Endeffekt wie gesagt, bei Bitcoin, da war es ja noch relativ überschaubar. Aber es ist generell, und ich glaube, Peter, ich glaube, wir müssen, glaube ich, du hast das hier so schön kurz notiert gehabt, was wir hier alles so an den ganzen, Daten von Revolutionen oder Kriegen hatten. Ich glaube, der Tenor, ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir damit sagen wollen, ist, Assets verhält sich oder der Finanzmarkt und der Aktien- und Finanzmarkt, in diesem Fall auch Kryptomarkt, verhält sich anders als viele mitunter denken würden, von wegen, oh Gott, jetzt gibt's da eine Unsicherheit durch vermeintliche extreme Events. Und das könnte ja bedeuten, dass jetzt erstmal alle Angst bekommen und so. Das ist immer eine Erstreaktion, also quasi eine Reaktion in Form davon, wie reagiere ich auf Unsicherheit. Sobald es dann ein wenig klarer wird, na gut, dann ist da, was weiß ich, Anführer A gegen Anführer B oder Land A gegen Land B, dann kann man sehr schnell eingrenzen, wie stark die Ausmaße sein könnten auf Wirtschaften und auf, in diesem Fall dann mitunter vielleicht auch auf den Kryptospace etc. Und dann geht man sehr schnell wieder zum Tagesgeschäft über. Das heißt, man ist nicht ohne Grund ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, politische Börsen haben kurze Beine. Das ist im Grunde genommen der Tenor, den wir daraus so ein bisschen ziehen können. Das heißt, optimalerweise ist das, was wir jetzt am Wochenende gesehen haben, wirklich einfach, wurde dieser Event nur zweckentfremdet dafür, den Markt einmal, durchzuspülen, zittrige Hände rauszuwaschen, vielleicht zwingende Kurskorrekturen nach ja wirklich massiven Anstiegen in den letzten Monaten, die teilweise vielleicht auch überfällig waren, mal gerade im schnellen Durchlauf einmal durchzuführen. Optimalerweise auch mal schnell am Wochenende, weil dann ist TradFi nämlich auch gar nicht dabei. Also auch die guckten im Endeffekt in die Röhre, weil ja im Endeffekt nur wir am Kryptospace handeln konnten. Und Und zumindest Stand aktuell sieht es so aus, als ob auch die Geschichte im Nahen Osten zumindest vorerst vielleicht schon eingepreist sein könnte, beziehungsweise nicht oder optimalerweise nicht den Impact hat, den es vielleicht negativerweise auch haben könnte.
Ja, absolut. Also so unschön das am Samstagabend war, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich sage es dann trotzdem nochmal, ja, politische Börsen haben kurze Beine, das zeigt die gesamte Analyse aller Konflikt und Krisen und Kriegs und Putsch und sonst was Daten, nicht nur aus der Bitcoin-Historie, sondern halt auch aus der TradFi-Historie. Es gibt noch einen so einen Chart, nenne ich es mal, oder eine so eine Grafik, die gerade rumgeht, die heißt Buy the Invasion, also kaufe die Invasion. Da gibt es einmal den Vietnamkrieg, den Golfkrieg 1991, Afghanistankrieg 2001, Irakkrieg 2003 und die Krimkrise 2000 und was steht da? Ab 2020 ist das. Und ja, Buy the Invasion hat sich als gutes Investment oder hat sich als gute Investmentstrategie herausgestellt, weil egal von Vietnam bis Krimkrise, das hat zwar einmal kurz gedippt, aber wenn man da gekauft hat, dann war ja bis auf den Afghanistan-Krieg im S&P 500 eigentlich immer ein satter Gewinn über mehrere Wochen, Monate und ja vielleicht auch über ein Jahr hinaus zu holen. Also wenn es dann einmal gescheppert hat, dann hat man meistens das Schlimmste schon gesehen. Ob das dieses Mal auch wieder so ist, kann man nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, aber die historischen Daten geben da eine Tendenz, dass es eher so ist als nicht. Und ja, mit diesen durchaus doch schon auch wieder bullischen Aussichten wollen wir es nochmal ein bisschen weiter treiben auf der Bullenseite. Und deshalb reden wir jetzt mal über die sogenannten Hongkong-ETFs. Stefan, was für ETFs sind das da? Wieder nur Bitcoin oder welche ETFs gehen da jetzt in Hongkong an den Start?
Ja, bevor ich darauf eingehe, vielleicht noch einen Satz dazu. Ich hatte das am Samstag im Telegram-Channel gepostet. Einer der größten, ja, also eine Trading-Legende sozusagen, muss man fast sagen. Der gute Herr Jesse Livermore, ich weiß nicht, ob viele Leute wird es kein Begriff sein, vielleicht einmal googelt, hat mal gesagt, und jemand hat das dann aufgearbeitet in einem Buch, hat mal gesagt, it never was my thinking that made the big money for me, it always was my sitting. Got that? My sitting tight. Also im Grunde genommen sich nicht davon rausspülen lassen und sich nicht davon beeinflussen lassen, sondern einfach das, im Grunde genommen den Plan, den man vorher gehabt hat, weiter verfolgen und nicht aufgrund von, was sozusagen an Rauschen drumherum um einen passiert, sich davon beeinflussen zu lassen. And disregarding the big swing and trying to jump in and out was fatal to me. Im Grunde genommen, das heißt immer zu denken, dann gehe ich lieber jetzt erstmal raus und dann fällt es vielleicht noch und dann gehe ich tiefer wieder rein. Das klappt bei manchen Leuten, gerade also Profis können das teilweise umsetzen, wenn sie auch vielleicht computerunterstützt handeln. Als Kleinanleger, weil man nun mal, niemand, auch ich nicht, Peter nicht, keiner kann sich von genommen Angst, Gier und Emotionen einfach gänzlich frei machen. Und das ist im Grunde genommen, dann ist oftmals das Schlauste, einfach zu sagen, ich mache einfach gar nichts. Und ich lasse mich jetzt im Grunde genommen nicht von im Grunde genommen so einem Event beeinflussen, sondern halte einfach an meinem Plan fest.
Ja, wobei der redet ja über traditionelle Assets, ne, über Aktien, die sich seit 200 Jahren bewährt haben. Wir sind hier mit Altcoins unterwegs und ja, die haben ja oft nur eine Lebensdauer, die gerade mal einen Bullenzyklus betrifft. Ja, danach leben die noch weiter, aber dann sind die oft auch stark in den Wiesen.
Ja, er hat aber teilweise auch spekuliert zum Beispiel auf Baumwolle oder so. Und dann hat er das im richtigen oder im falschen Moment gekauft und dann hat er auch dieses Ding gehabt, dass er dann im Minus verkauft hat, weil er dachte, Mist, das war völlig falsch. Und dann stand, keine Ahnung, 12 Monate später auf einmal Baumwolle way höher und er hätte einfach nur halten müssen. Im Grunde genommen, er hat auch gerne mal so einen Fehler gemacht und hat dann retrospektiv gesehen, das Schlauste wäre einfach mal gewesen, drin zu bleiben.
Ja, ich habe gerade mal geguckt, Baumwolle gibt es auch schon länger als Altcoins. Also
das ist richtig. Aber ich meine, man kann es generell sozusagen, dann übertragen wir das jetzt nicht auf x Jahre, aber nichtsdestotrotz sollte man sich, wenn man den Plan hat oder wenn die Idee ist, unter der Prämisse, dass wir sozusagen, man geht davon aus, dass wir einen Bullenmarkt noch kriegen und dass wir zumindest mal, wie auch immer die Steigerung in der Zukunft in den nächsten Monaten noch sein könnte, wenn man daran glaubt und wenn man damals vielleicht auch geplant hat, bringt es nichts, sich davon permanent dann irgendwie rausschütteln zu lassen, nur weil lokal irgendwo militärische Konflikte auftreten. Oder wenn jemand sagt, nee, ich glaube es jetzt aber zu Ende. So, das ist, man sollte, weil dann im Endeffekt lagert man die Entscheidung nur an irgendwas anderes aus oder an jemand anders aus und wirft diesen Plan, den man ja sich selber teilweise minutiös gemacht hat, den wirft man wegen sowas dann über den Haufen und mitunter heißt dann vielleicht einfach News ausmachen, Twitter nicht aufmachen, rausgehen, gutes Wetter genießen mit der Familie, kann Enten füttern gehen, sage ich dazu immer, ist beruhigend, gibt keinen Herbstkasper und ist nicht selten in der Ruhe liegt die Kraft, die bessere Entscheidung.
Oh Mensch, dann haben wir ja genau das Richtige gemacht. Ich war am Sonntag, haben meine Kinder wirklich Enten gefüttert. Das war sehr schön. Und da bin ich auch wieder, in dem Punkt bin ich bei dir. Wenn ich daran glaube, dass dieser Bullenmarkt weitergeht, dann halte ich das für die richtige Strategie. Wenn ich daran denke, dass jetzt Feierabend ist, dann sollte man sich natürlich sofort von Altcoins trennen, weil die werden natürlich überproportional stark unter die Räder kommen. Stefan, sollen wir jetzt zu den Hongkong-ETFs?
Genau, das ist ja quasi wieder mitunter was Positives, was Bullisches, was im Grunde genommen diese These unterstützt. Und zwar, wir hatten in der Vorwoche, glaube ich, wer die News gelesen hatte, dass in Hongkong womöglich eine Zulassung von Spot-ETFs bevorsteht. Interessant in diesem Fall, zum einen ja, die News kam heute früh, gestern also quasi zum Handelsbeginn in Hongkong, heute Nacht, da haben wir alle geschlafen.
Ja, sind sie genehmigt worden?
Bestätigung.
Sind sie genehmigt worden?
Ja, also Handel geht noch nicht los, aber die sind jetzt wohl genehmigt, das ist das, was ich hörte, ja.
Okay, das ist doch schon mal gut.
Und die war auch angesetzt für irgendwann 15. Im Grunde genommen bei uns, wie gesagt, war noch nicht 15. oder gerade so 15. In Hongkong ging der Handel halt schon los. Die sind ja, was, 8 Stunden, 7, 8 Stunden vor uns. Dementsprechend, der Handel ging dort los und überraschenderweise nicht nur Bitcoin, sondern, und da sind sie dann im Endeffekt auch den Amerikanern voraus, ein Ethereum-Spot-ETF. Ich weiß nicht, es gibt halt mehrere Anbieter, die das wohl im Grunde genommen da die Zulassung bekommen haben. Insofern bestätigt von Bloomberg, die haben das dann heute Morgen auch rausgehauen, soll wohl handelbar sein, nagelt mich da jetzt nicht auf einen Tag fest, wohl der 30. April ist da momentan angedacht.
Okay, das ist ja gut und auch schön zu sehen, dass es nicht nur ein Bitcoin-ETF ist, das kennen wir jetzt schon aus den USA, ja, das Feld ist weitestgehend bestellt, jetzt endlich auch mal jemand, der da so eine Art, ja ich nenne das einfach mal Präzedenzfall für Ethereum getroffen hat und vielleicht könnte das ja andere Jurisdiktionen, wie zum Beispiel die USA, die sich ja mit Ethereum noch etwas schwer tun, unter der derzeitigen SEC, könnte das vielleicht so die USA unter Zugzwang setzen, dass die sagen, hey, jetzt müssen wir mit den Chinesen auch auf diesem Gebiet konkurrieren und mithalten. Und ja, es ist auf jeden Fall bullish für Ethereum zu werten. Und es gibt noch einen spannenden Unterschied im Vergleich zu den USA. Nicht nur, dass da jetzt auch ein Ethereum-Spot-ETF genehmigt wurde, sondern die sind jetzt auch, also da wird es jetzt, glaube ich, ein bisschen technisch oder ETF-technisch. Und zwar die US-Spot-ETFs, die sind ja in Cash und die aus Hongkong sind jetzt in Kind, Stefan. In Cash, in Kind. Was soll das? Was ist da los? Kannst du uns das irgendwie erklären?
Ist tatsächlich, da steckt im Grunde genommen der Teufel im Detail. Das in Cash ist im Grunde genommen, und das sind die, wie die SEC nur zugelassen hat, und das ist quasi sozusagen die schlechtere Variante eigentlich, die da nämlich bedeutet, dass zusätzlich zu dem Gut, was hinterlegt werden soll, also quasi dem Spotgut, in diesem Fall Bitcoin in den USA, müssen die Anbieter auch zusätzlich immer nochmal, ich sag mal einfach gesagt, Geld zusätzlich in der Höhe vorhalten. Hat damit was zu tun. Die SEC sagt ja eigentlich, Bitcoin ist alles Scam und hat keinen Wert. Und dem, um quasi einen Anlegerschutz zu betreiben und dem vorzubauen, dass sozusagen Worst Case die SEC recht hätte. Sagen wir mal, Bitcoin würde auf Null fallen. Dass es dann nicht auf einmal heißt, ja, aber jetzt sozusagen ist das Underlying Asset, in diesem Fall Bitcoin, ist ja nichts mehr wert. Damit hat die SEC ein Problem, weil sie quasi Anlegerschutz betreiben will. Und dementsprechend müssen BlackRock und Co. auch Cash vorhalten, um im Grunde genommen notfalls dort mit dem Cash dann einspringen zu können, wenn es da irgendwelche, wie auch immer gearteten Probleme gibt. Das ist die Idee.
Ja, okay, das klingt für mich nach einer Überbesicherung, ne? Weil eigentlich ist das ja schon mit Bitcoin hinterlegt und besichert und dann muss zusätzlich noch ein drittes Asset da mit in den Korb. Ja, Überbesicherung, also wie du sagtest. Und es ist ja jetzt natürlich auch, du hast es gerade erwähnt, das ist die schlechtere Lösung. Insofern, hey, da kommt aus Hongkong etwas, das die bessere Lösung ist. Und das sollte uns im Crypto-Space freuen und das heißt jetzt InKind. Wie sieht das dann da aus, Stefan?
Genau, InKind ist im Grunde genommen genau das Gegenstück, dass tatsächlich das Asset, in diesem Fall wieder Bitcoin und halt erstmalig auch Ethereum, dass das als Sicherheit ausreicht sozusagen und dort hinterlegt wird. Klassischerweise InKind ETFs sind bei Gold logischerweise oder auch bei generell Rohstoffen, sei es jetzt Kupfer, Silber, Platinum kann man halt aufzählen alle, dass die im Grunde genommen, dem wird ein vermeintlicher Wert gegeben und wird gesagt, okay, Kupfer ist immer Kupfer und aus Kupfer kann man was herstellen, weswegen es reicht, dass es besichert wird über das, sozusagen das physische Gut selbst. Und das ist im Grunde genommen diese In-Kind-Geschichte und die wird jetzt im Endeffekt so umgesetzt in Hongkong und das ist durchaus, ja, kann auch Vorteile haben. Denn man sagt, oder es gibt Untersuchungen, wonach es tatsächlich so ist, dass In-Kind-Absicherungen weniger oder geringer fehleranfällig sind. Also man hat wohl ETFs untersucht, es gibt auch andere In-Cash, also nicht nur Kryptos jetzt spezifisch, sondern auch andere In-Cash-ETFs zum Beispiel. Und man hat die einfach mal verglichen in ihrem sozusagen in den Kursbewegungen im Verhältnis zu dem eigentlich abzubildenden Asset. Und da hat man festgestellt, dass die In-Kind-Variante, die ist, die wesentlich weniger fehleranfällig ist, bedeutet, sie bildet viel genauer und exakter die tatsächliche Preisbildung des Underlying Assets ab. Das ist aber unglaublich im Detail und das ist auch, fragt mich jetzt nicht, wie man das genau alles dann im Endeffekt untersucht hat. Das ist wohl nur das, was ich gelesen habe, dass tatsächlich In-Kind auch, was das angeht, einfach das Bessere ist. Insofern, ja, ich sag mal, die Hongkong-Chinesen können sich jetzt gerade erfreuen, dass sie den besseren ETF bekommen, sagen wir mal so.
Wunderbar, Sie kriegen nicht nur einen ETF mehr noch auf Ethereum, sondern den auch noch besser und den Bitcoin auch noch besser. Das klingt doch gut. Dann müssen die Dinger ja durch die Decke gehen wahrscheinlich. Wobei, das werden wir jetzt gleich mal ein bisschen beleuchten. Der Erfolg der Spot-ETFs in den USA, dieser Erfolg hat auch Larry Fink selbst überrascht. Also ich habe Aussagen von ihm gelesen, wo er sich überrascht gezeigt hat über diesen enormen Erfolg Bitcoin. Also die Bitcoin-Spot-ETFs haben ja alle Rekorde gebrochen, die es zu brechen gab, was Kapitalzuflüsse betrifft. Gut, jetzt USA, BlackRock, ja, da schaut die ganze Welt hin. Jetzt sind wir in Hongkong, kennt man auch, ist aber deutlich kleiner. Da ist dann natürlich jetzt die Frage, welche Erfolgsaussichten haben diese ETFs? Ja, können da jetzt zum Beispiel alle Chinesen reinkaufen, also die Festlandchinesen auch? Wer kann die kaufen, diese ETFs? Und wie schätzt man da so die Erfolgsaussichten ein?
Also generell muss man sagen, das Volumen zumindest aktuell, auch wenn es tatsächlich in Hongkong schon einige sehr wohlhabende Menschen gibt, dürfte insgesamt, man muss nur vergleichen, Hongkong spezifisch im Vergleich zu den kompletten USA und insbesondere der Wall Street, dem sozusagen dem Mekka der Finanzen, kann es nicht das Volumen erreichen, wie es im Endeffekt mit den Spot-ETFs in den USA erreicht hat, jetzt gerade in den letzten Monaten. Das muss man einfach mal so konstatieren. Nichtsdestotrotz, aktuell wird es so sein, dass als erstes die Festlandchinesen sind erstmal außen vor. Natürlich werden irgendwelche Leute, die ein hohes Mitglied in der Partei irgendwo sind, da, die werden eine gesonderte Behandlung. Die dürfen das vermutlich dann irgendwie so durch Backchannels irgendwo, können die das schon dann irgendwie kaufen. Aber das ist ja nicht das Gros der Menschen, die in China leben. Insofern, es sind tatsächlich primär erstmal, zuallererst werden es Institutionelle sein. Und vor allen Dingen, und davon gibt es nicht wenige in Hongkong, die sogenannten Family Offices. Wie gesagt, dort gibt es ja durchaus sehr erfolgreiche Geschäftsmenschen, die Family Offices betreiben und die können die im Endeffekt handeln. Interessant ist immer, dass generell Asiaten und insbesondere Chinesen, die halten tendenziell nicht so viel von ETFs, wohingegen wir mal oder uns, unser Bankberater oder generell gesagt wird in den westlichen Ländern, kauf, wenn du dich nicht sozusagen auskennst und du willst eine Branche, sagen wir mal grob kaufen, sagen wir mal, du willst jetzt im Bereich, keine Ahnung, künstliche Intelligenz oder Robotik oder was auch immer, so ein neues vielleicht Wachstumssegment kaufen, du weißt nicht, welche Firma da eventuell mal das Rennen machen wird, kauf eine ETF, managt jemand den Fonds, da sind die 10 besten Unternehmen in diesem Sektor mit drin, bums, wirst mitunter ein bisschen weniger Rendite machen, kaufst aber auch gleichzeitig Sicherheit, weil du nicht irgendwie das eine schwarze Schaf kaufst und im Endeffekt das Problem hast, dass du die Firma kaufst, die pleite geht. Die Chinesen oder die Asiaten generell sind da ein bisschen anders ticken. Die gehen lieber direkt auf eine direkte Wette ein. Sprich, die haben größeres Interesse, eigentlich sowas an Einzelaktien zu kaufen, einzelnen Werten zu kaufen. Das Wichtige ist aber dadurch, dass der ETF ja klassischerweise kein ETF ist. Weil deswegen wir in Deutschland auch den IBIT und Co. nicht kaufen können, weil bei uns definiert ist ein Exchange Traded Fund, bedeutet immer ein Fonds. Ein Fonds impliziert im klassischen Deutschen mehr Produkte als eins. Und dementsprechend sind diese amerikanischen Spot-ETFs ja aber auch bei uns nicht erlaubt. Wir können einfach, es gibt ja auch ETPs auf Bitcoin, die sind auch physisch hinterlegt. Die kann man dann logischerweise kaufen, weil es ein Exchange-Traded Product ist, das wiederum ein Asset abbilden kann. ETFs hingegen ist bei uns da nicht möglich, weil es halt nur eins drin ist. Wenn die Chinesen oder Hongkong-Chinesen in diesem Fall dann wissen, okay, da steht zwar ETF drauf, aber da ist eigentlich Bitcoin drin, bedeutet das schon wieder, es ist im Endeffekt so eine direkte Wette, die sie halt gut finden. Insofern kann man mal hoffen, dass sie daran ein hohes Interesse haben. Aber nur, um das nochmal, damit man vielleicht ein Verhältnis hat irgendwie. Die Bitcoin-Futures, da gibt es nur noch Vergleichszahlen, weil es in Hongkong auch schon Bitcoin-Futures, also quasi ETFs oder beziehungsweise Futures auf Bitcoin. Und die haben im Vergleich USA zu Hongkong ist das ungefähr, was sind das? Das sind drei, also das Handelsvolumen und Anlagevolumen in den USA ist ungefähr 30 oder 35 Mal höher als in Hongkong. Das heißt, das Interesse an derartigen Produkten. Jetzt wollen wir mal einfach hoffen, dass es nicht ganz so, nicht der Unterschied jetzt bei den Spot-ETFs nicht ganz so krass sein wird und über Zeit dann mitunter ja auch das Interesse größer werden könnte, weil wir wissen ja, wie gesagt, am Anfang erstmal nur Hongkong-Chinesen Häkchen mitunter investieren dürfen, aber das könnte sich optimalerweise ändern. Wieso, Peter?
Ja, genau. Also es gibt ja noch eine große Wildcard, und zwar, wenn diese ETFs in das sogenannte Southbound Connected Programm integriert werden. Mit diesem Programm können Festlandchinesen dann auch investieren. Und da ist so eine Zahl, die wir hier haben, 540 Milliarden jährlich. Und das
Hongkong-Dollar.
Hongkong-Dollar, genau. Und dieses Southbound Connect Programm, das hat aber in der Regel eine Probezeit von 6 Monaten. Das heißt, da muss ein Produkt erst 6 Monate am Markt sein. Dann hat es die Probezeit bestanden, wenn es dann immer noch vernünftig funktioniert, läuft. Und ja, dann kann es erst in dieses Programm aufgenommen werden. Das heißt, hier hätte man dann auch eine Verzögerung. Also wenn das jetzt ab dem 30. April, hast du, glaube ich, gesagt, wenn die da handelbar sind, dann könnte natürlich das erste Kapital reinströmen. Du hast sie erwähnt, die großen Hongkong Family Offices. Ja, aber dann auch hast du gerade den Faktor 30 erwähnt. Ja, ein 1/30 von dem, was an den US-Märkten gehandelt wird. Ja, das sind einfach, ja, wie gesagt, wir werden uns überraschen lassen müssen. Ne? Auch die Spot-ETFs aus den USA haben uns ja alle und sogar Larry Fink angeblich überrascht. Und insofern ist das einfach nur so ein kleiner Indikator, ein leichter Richtungshinweis, wo das hingehen könnte, was da an Kapital reinströmt. Ja, ja, dann haben wir.
Oder es ist halt eine Sache auf der Habenseite. Wieder weil sozusagen ein Kreuz auf der Habenseite, den wir haben. Wer sich jetzt wundert, wie viel sind 540 Milliarden Hongkong-Dollar, das sind ungefähr 70 Milliarden US-Dollar. Das wohlgemerkt aber in dem kompletten Southbound Connect-Programm, was dann auch bedeutet, dass im Grunde genommen Festlandchinesen in Hongkong notierte internationale Aktien zum Beispiel dann handeln können.
Weil, ja, das fließt nicht alles leider komplett in Bitcoin, ne?
Richtig.
70 Milliarden US-Dollar, sondern da sagt dann irgendwann die Partei in China so, da ist jetzt der Deckel drauf, die 540 Milliarden Hongkong-Dollar sind erreicht, Feierabend.
Ja, das ist halt einfach Kapitalkontrolle, ne? Das ist ja nichts anderes, was sie machen. Die wollen einfach nicht, dass zu viel abfließt, sozusagen aus dem eigenen Land, wenn die sollen die Leute ja gefährlich in ihren, sagen wir mal, gelinde gesagt, sehr schlecht laufenden eigenen chinesischen Aktienindizes investieren und bloß nicht, sagen wir mal, das Geld nachher noch in eine Apple-Aktie über Umweg Hongkong stecken oder so, weil das wäre, man würde ja der direkten Konkurrenz dann im Endeffekt Geld dann geben. Das wird dann darüber kontrolliert, weshalb die halt immer sagen, jährlich 540 Milliarden Hongkong-Dollar ist einfach eine Kapitalkontrolle, die sie da eingebaut haben.
Ja, du hast es gerade angesprochen, der schwache eigene Aktienmarkt. Der könnte jetzt allerdings diesen Bitcoin-ETFs zugutekommen, denn der Aktienmarkt in China schwächelt und die haben da auch einige Immobilienprobleme oder Probleme auf dem Immobilienmarkt, ja, Stichwort Evergrande oder Evergrande. Und das könnte Bitcoin insofern zugutekommen, als dass sie sagen, hey, da haben wir zwei Bereiche oder zwei Asset-Kategorien, die nicht so gut laufen. Eventuell kommt dann einfach noch Bitcoin zu Diversifizierung dazu, weil Bitcoin läuft ja eigentlich ganz gut in letzter Zeit.
Genau, und vor allen Dingen muss man sagen, zum einen logischerweise, also der chinesische Aktienmarkt ist grauenhaft, hätte man vor 10 Jahren investiert, hätte man einen Großteil seines Geldes verbrannt leider. Und wie gesagt, Immobilien hatte Peter gerade angesprochen. Das Ding ist auch, dass aber auch die eigene Währung, der Yuan, steht auch nicht gut da. Also er steht mehr oder weniger am All-Time-Low gegenüber dem US-Dollar. Und der US-Dollar steht ja gegenüber Bitcoin quasi am All-Time-Low. Also insofern kann man überlegen, wenn man nur Yuan hodelt sozusagen, dann hat man eine ganz schön krasse Inflation und Geldentwertung. Und insofern ist es tatsächlich so, dass Chinesen, und das war jetzt unlängst gerade zu sehen, im Grunde die einzige Möglichkeit für sich wählen, wie sie in irgendeiner Weise ihr Geld ein bisschen konservieren können oder die Kaufkraft des Geldes, ist, indem sie in Gold investieren. Interessanterweise die People's Bank of China, also quasi deren Notenbank, ist einer oder war jetzt in den letzten Jahren, dieses Jahr nochmal verschärft, einer der größten Goldkäufer am Markt weltweit. Unglaublich riesige Mengen gekauft. Und gleichsam sind aber auch die Chinesen selber, und da reden wir tatsächlich auch von den Festlandchinesen, das ist eines der wenigen Produkte, was sie kaufen können, sind Gold-ETFs. Da gab es unlängst jetzt gerade einen Gold-ETF, der dann vom Handel tatsächlich ausgesetzt werden musste, weil die Nachfrage derart groß war, dass der Arbitrage, also die Diskrepanz zwischen dem Gold-ETF-Preisen, die sonst so handelbar sind, und dem chinesischen, waren dann in der Spitze auf einmal 30%. Das heißt, da kostete der Gold-ETF dann quasi das Äquivalent 30% mehr und dann im Endeffekt wurde der vom Handel ausgesetzt. Also man sieht, da ist eine Nachfrage nach, ich sag mal, Wertkonstanz, Sicherheit und einem Produkt, was im Endeffekt dafür sorgt, dass man vielleicht sein Wohlhaben irgendwie konservieren kann. Und das dürfte perspektivisch natürlich in die Hände spielen.
Ja, du hast das nächste Stichwort gegeben, perspektivisch in die Hände spielen. Und diese Hongkong ETFs, egal ob die jetzt ein Dreißigstel des US-Volumens haben und was es sonst noch alles für Restriktionen gibt mit diesem Southbound Connect-Programm und so. Auf jeden Fall werden diese Hongkong-ETFs, die werden als wichtiges Signal für weitere Jurisdiktionen gesehen. Nämlich jetzt auch Bitcoin-ETFs zuzulassen, ne? Wie zum Beispiel Australien, Japan, Korea oder auch Großbritannien, dass da jetzt ein gewisser Druck erhöht wird durch diesen weiteren Präzedenzfall, auch in diesem Spiel mitzumachen und ja im Wettbewerb des internationalen Kapitals nicht hinten anzustehen. Stefan, hältst du das für realistisch?
Also ich sag mal, der Finanzplatz Hongkong ist in Asien auf jeden Fall zentral. Also da gibt es Hongkong und da gibt es vielleicht noch Singapur und das sind die, ne, und der ist der bevölkerungsreichste Kontinent Asien. Insofern ist das schon ein Statement. Und insofern, wie du schon sagst, wird das auch den Druck auf andere Länder oder andere Bereiche der Welt einfach erhöhen, im Endeffekt sowas auch anzubieten. Ne? Das ist definitiv so. Wir sehen ja auch in Europa mittlerweile, wir haben ja lustigerweise die ETPs, die laufen so ein bisschen unterm Radar. Wir haben ja im Grunde genommen eine Art Spot-ETF schon vorher gehabt, in den rein theoretisch sogar die Amis auch hätten investieren können, aber das macht man irgendwie nicht, weil man lieber in eigene Produkte investiert. Die Logik erschließt sich nicht so ganz, aber in jedem Fall, wir haben ja sowas Ähnliches. Leider haben wir nicht wirklich eine Lobby, die das Ding wirklich promotet. Also ich kenne keinen Bankberater, wo man hingeht und sagt, man würde gerne ein diversifiziertes Depot aufstellen, der dann sagt, jo, dann gehen wir in ein paar Aktien, dann machen wir ein bisschen hier, dann machen wir da und dann haben wir hier auch noch, packen wir Anteile in Bitcoin-ETF. Also das würde ich mal gerne hören. Aber vielleicht ändert sich das noch, um das im Endeffekt der Masse zugänglich zu machen.
Ja, auf jeden Fall hat Hongkong da jetzt was Spannendes losgetreten und wir behalten die weiteren Entwicklungen für euch natürlich im Blick, sei es hier im Invest-Podcast oder in unserer App bzw. auf der Website. Und damit ihr immer alle Infos in der bestmöglichen Form erhaltet, empfehlen wir euch, die kostenlose App zu installieren und dann natürlich BTC Echo Plus zu abonnieren. Das kostet im ersten Monat zum Testen nur 1 Euro, anschließend 9,90 Euro monatlich. Und damit bereiten wir uns auf die aktuelle Handelswoche vor. Stefan, welche Termine stehen am Finanzmarkt in den nächsten Tagen an?
Ja, also die dritte Handelswoche im April wird bestimmt von frischen, tatsächlich US-Immobiliendaten. Generell ist die Woche ein bisschen ereignisarm, sag ich mal. Wir haben am heutigen Montag, das kommt nachher, das sind auch noch mit die wichtigsten Daten, die Zahlen aus dem US-Einzelhandel. Darauf folgen Zahlen zu den US-Baugenehmigungen. In der zweiten Wochenhälfte am Donnerstag werden die neuesten Verkaufszahlen von Bestandsimmobilien präsentiert. Und wie schon in der Vorwoche, und das wir vielleicht mehr Einfluss haben, treten auch diese Woche wieder mehrere US-Notenbanker vor und bei unterschiedlichen Veranstaltungen vor dem Mikrofon und geben ihre Meinung zur zinspolitischen Entwicklung in den USA ab. Des Weiteren nimmt die Berichtssaison wieder Fahrt auf. Frische Quartalszahlen von Goldman Sachs, auch, die müssen jetzt auch gerade wahrscheinlich sogar gekommen sein, so wie Morgan Stanley, Bank of America, also wir kriegen jetzt die großen Banken, die alle kommen. Und in der zweiten Wochenhälfte ist eigentlich die Eröffnung sozusagen auch, dass wir jetzt wieder die Internetriesen, nenne ich es mal, oder einfach so die, ja, eigentlich doch, es ist der Streaming-Riese Netflix, ist im Grunde, der macht den Auftakt, dass dann in den nächsten Wochen folgen logischerweise wieder Amazon und Co. Und insofern gucken wir einfach mal, wie sich dann in der Woche die Quartalszahlen erstmal entwickeln. Und dann kriegt man vielleicht auch ein Gefühl dafür, wie sich der Aktienmarkt in den USA entwickeln könnte.
Ja, okay, danke dir für den Überblick. Und damit der Blick auf die Kryptoleitwährung Bitcoin. Wohin können Bewegungen gehen? Welche Fixpunkte kannst du unseren Zuhörern auf der Oberseite mitgeben?
Ja, also nachdem Bitcoin, wie gesagt, Samstagabend in der Spitze 60.800 Pi mal Daumen abgerutscht war, stabilisierten die Bullen den Bitcoin-Kurs und setzten zur Erholung an. Mit rund, was haben wir gerade anliegen, 66.200 handelt Bitcoin unweit seiner 200er EMA, der Durchschnittslinie, der Gewichteten im 4-Stunden-Chart. Und das ist im Endeffekt auch tatsächlich die erste wichtige Linie, die wir im Blick haben müssen, weil interessanterweise, was passiert, was mal Support war, wird zu Widerstand. Und dieser gleitende Durchschnitt war nämlich in den letzten 30 Handelstagen immer wieder Support. Also der kam in mehreren Tagen, ist rangelaufen, abgeprallt. Die Abpraller wurden immer kleiner. Dann sind wir am Wochenende jetzt durchgebrochen und haben das Ding jetzt als Widerstand vor der Brust. Und erst eine nachhaltige Rückeroberung dieses Levels, das ist wirklich ziemlich genau 67.000. plus minus paar Dollar, würde BTC erneut in Richtung der Linie im Sand, wer auch die Kursanalyse liest, weiß, wovon ich rede, 68.338. Hier muss einfach gesagt der Kurs drüber. Das ist für mich die elementarste Linie momentan. Und erst wenn Bitcoin sich dann darüber stabilisieren sollte, kommen 69.400 und drüber dann wieder mehr oder weniger das Wochenhoch aus der Vorwoche bei 71.400, was wir halt nie nachhaltig überwunden hatten, in den Blick. Das muss also per Tagesschluss am besten mehrere Tage mal wirklich überwunden werden. Und dann, ja, könnte es in Richtung 72.800, also All-Time-High gehen. Und dann schauen wir mal, ob wir mehr sehen. Oberseite, wie in der Vorwoche schon gesagt, könnten die 80.000 sein, aber wir haben halt durch diese Bewegung, durch diese harten Rücksetzer und weil der Markt sowas immer erstmal verdauen muss, ich glaube, können die Bullen sich froh schätzen und das wäre ein positives Signal in Richtung Halving, wohlgemerkt nicht vergessen, Freitag, Halving, Peter, wir beide wahrscheinlich live am Start.
Ja, du auf jeden Fall live am Start, ich auch, aber eher im technischen Hintergrund.
Jedenfalls, Peter ist im Geiste mit uns.
Und wir sind nicht nur im Geiste, ich werde mich um die technische Umsetzung kümmern.
Dass das alles funktioniert, ne? Genau,
ja, wobei richtig. David natürlich am Rechner und Sven auch einen gewissen Beitrag leisten, ja.
Also wie gesagt, Frau Harving, aktuell sieht es danach aus, dass es Freitag, frühen Abend, späten Nachmittag werden könnte. Mal gucken, ob sich das nochmal großartig verändert. Dann sehen wir es. Aber wenn die Bullen es wirklich schaffen würden, bis dann das Level um 68.300 zu überwinden, das wäre schon mal positiv, wenn wir so ins Halving gehen können. Viel mehr kann ich leider einfach gerade nicht prognostizieren und nicht sagen, Leute, jetzt wird alles super.
Ja, okay. Und wenn der Markt dann schwächelt, wie sieht das auf der Unterseite aus?
Also zum einen muss man sagen, die Bären haben echt eine Duftmarke gesetzt, egal was jetzt nun der Auslöser war. Die haben den Markt ordentlich runtergedrückt. Und dementsprechend erstmal gezeigt, sie sind auf jeden Fall am Start und es ist mit ihnen zu rechnen. Und es muss als Warnsignal gesehen werden, so doof sich das anhört. Und der Markt droht sich nun in Richtung der Bären eigentlich zu drehen. Dann wird der Kurs um 67.000 Grad erwähnt, spätestens 68.300 dann wieder gedeckelt. Und die Bären sind da und das Ding wird wieder abverkauft. kommt vermutlich auf der Unterseite 64.500 in den Blick und damit steigt dann auch die Chance einer erneuten Korrekturbewegung. Dann wird die unterboten und dann fallen wir Worst Case tatsächlich Tagesschlusskurs, wichtig, unter 62.500 zurück. Dann werden wir Minimum das Wochentief sehen. Tatsächlich denke ich dann aber, wird das nicht nochmal halten. Also die Charttechnik, wir haben jetzt mehrfach angeklopft und irgendwann wird ein Support porös sozusagen und dann fallen wir da durch. Und fallen wir unter diesen Bereich bei 60.800 ungefähr, dürfte es dann zumindest im ersten Swing direkt gen 59.000 gehen. Ob die nachhaltig dann wirklich das sind, wo es hält, das ist abgeleitet von dem Tief am 5. März übrigens, und die dann im Endeffekt nachhaltig auf einmal der Support sind, bevor es wieder gen Norden geht, wird dann fraglich. Vermutlich steigt die Chance eher, dass wir einen Setback in Richtung 65.000 als Zwischenziel, womöglich sogar tatsächlich diesen Bereich um 51.000 sehen könnten. Das muss man dann leider so konstatieren.
Ja. Hast du gerade 65 gesagt? Du meinst, also falls du es gesagt hast, du meinst natürlich 55 und dann am Ende die
55, Entschuldigung. Also 59, 55, 52, einfach gesagt.
Okay, wunderbar. Das können wir uns merken. Danke dir für deine Einschätzung. Und damit kommen wir zu unserer Bitcoin-Wette. Die geht diese Woche ganz klar an keinen von uns beiden. Du hattest die 80.000 in den Raum geworfen, ich nur 75, aber selbst das war noch zu viel. Ja, und damit kommt die nächste Wette bis zum nächsten Montag. Dieses Mal lasse ich dir erneut den Vortritt.
Ja, ist immer interessant, ne? Wir haben letzten Montag war es genau, als wir gequatscht, als wir da ging der Markt so massiv nach oben und da habe ich mir das in dem Moment dieser Euphorie überlegt. Und was ich immer sage, plane deinen Trade und trade deinen Plan und mach das nicht, wenn gerade euphorisch ist, weil das bedeutet, du lässt dich davon beeinflussen. Mach das im Grunde genommen, wenn der Markt gerade richtig langweilig ist, weil dann bist du sozusagen neutral vom Kopf her und bist nicht gepolt und hast keine Emotionen, die irgendwie mitspielen. Passiert jedem. Kann man nicht ausschließen. Dementsprechend muss man sich da ein bisschen im Grunde genommen abkapseln. Kursziel? Boah, Kursziel ist echt schwer. Kursziel bis nächste Woche. Ich werfe die 59.300. Vielleicht bin ich Spielverderber. Ich hoffe, dass es nicht so kommt. 59.300. Weil zuletzt habe ich ja immer, was ich gesagt habe, lag ich falsch. Jetzt hoffe ich, dass ich falsch liege, sage ich 59.300.
Alles klar, 59.300 sind eingeloggt. Und ich tippe einfach mal konträr der ganzen Marktpanik gerade. Ja, in der Hoffnung, dass einfach das passiert, wo jetzt vielleicht gerade, du hast es gerade mit der Stimmung angesprochen, ne? Letztes Mal war die Stimmung gut, da sind alle bullisch gestimmt und jetzt haben wir ordentlich einen auf die Mütze bekommen. Jetzt hat der eine oder andere vielleicht schon etwas Angst, wobei der Fear and Greed Index immer noch total, glaube ich, hoch
ist. Wollte ich gerade sagen, der ist brutal.
Ja.
Also aber, da frage ich mich auch, ob der ist, gefühlt ist der seit stehen geblieben.
Ja, ist wahrscheinlich
der macht gegangen. Irgendwie, der ist vor allem das Interessante ist, ne, wir waren gestern im Tief, nach diesem massiven Abverkauf, waren wir auf 72 runter.
Ja, ist ja immer noch Gier. Ne?
Ja, und jetzt stehen wir heute schon wieder bei 74. Also ich weiß nicht, wer das ist, irgendwie, und das ist tatsächlich, hatte Sven auch in dem Artikel am Wochenende, ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hattest, da stand das auch drin. Ne?
Ja.
Das ist nicht so ohne und das könnte im Endeffekt tatsächlich darauf hindeuten, dass der Markt nochmal runter muss. Als Beispiel der klassische Markt, die haben, da kommt ja der Fear and Greed Index her, die haben viel, viel, viel weniger abgegeben in den letzten Wochen. Ich meine, S&P steht 3% unter seinem All-Time-High. Da ist das Ding, der Fear and Greed von vor einem Monat stand, die auch bei 73, der steht jetzt bei 46, voll in der neutralen Zone. Ne? Und wir klammern uns irgendwie an diese Gier wie die Wahnsinnigen. Also das ist schon nicht so ohne. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt.
Ja, also gefühlt, nach meinem Gefühl, müssten die Leute jetzt eigentlich eher mal ein bisschen mehr Angst haben. Und deshalb wollte ich dagegen wetten und ich wette auch dagegen. Ich sage einfach mal 70.000 bis nächste Woche. Du 59.300 und damit heißt es, top, die Wette gilt. Wir wünschen euch allen einen guten Start in die neue Handelswoche.
Ja, und vielleicht, wie gesagt, live am Freitag optimalerweise das Halving. Bis dann, ihr Lieben.